Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Uruguay. Mit knapp 1,2%igem Vorsprung kann konservatives Wahlbündnis mit rechtsradikalen Militärs 15-jährige Prosperitätsära des Frente Amplio ablösen. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Rund 2,7 Millionen Wahlberechtigte von insgesamt 3,5 Millionen Einwohnern waren am 24. November zur Stichwahl zwischen dem Präsidentschaftskandidaten Daniel Martinez von der regierenden Mitte-Links-Koalition des Frente Amplio, übersetzt Breite Front oder Breites Bündnis, und seinem konservativen Herausforderer Luis Lacalle Pou von der Partido Nacional, Nationale Partei, aufgerufen, dessen Sieger Uruguay für den Zeitraum von 2020 bis 2025 regieren wird. Und es kam, wie längst befürchtet oder mit dem viel zitierten Romantitel von Gabriel García Márquez gesagt, das Wahlergebnis vom 24. November war in Anführungszeichen eine Chronik des angekündigten Verhängnisses der seit 15 Jahren erfolgreich regierenden Frente Amplio. Mit einer minimalen Differenz von 48,71% zu 47,51%, ein virtuelles technisches Patt, hatte sich Lacalle Pou nach Auszählung von 99,31% der geprüften Stimmen mit einem leidlichen Vorsprung von 28.666 Stimmen am Sonntagabend bereits als Wahlsieger gefeiert. Doch das uruguayische Wahlgericht erinnerte an die gesetzlichen Bestimmungen. Gerichtspräsident José Arosena erklärte, das offizielle Ergebnis und der Wahlsieger würden frühestens am Donnerstag, den 28. November, bekannt gegeben. Zur Begründung verwies Arosena auf ein Volumen von über 35.000 beobachteten, im Klartext verdächtigen Stimmen, deren Gültigkeit das Wahlgericht mit einer Nachzählung überprüfen müsse. Nach dem inoffiziellen Ergebnis vom Sonntagabend hatten Luis Lacalle Pou 1.160.829 Stimmen bzw. Daniel Martinez 1.130.248 Stimmen erzielt. Uruguayische Wahlexperten schätzen, mit der Neuauszählung könnte sich die Stimmendifferenz zugunsten von Martinez verringern und damit die politische Spannung eines tatsächlichen technischen Patts erhöhen. Doch müsste der Kandidat der Frente Amplio 90,7% der 35.000 beanstandeten Stimmen auf sich vereinen, um als Wahlsieger hervorzugehen. Ein Sieg der Konservativen war zu erwarten, doch fiel er überraschend kläglich aus, so überraschend wie umgekehrt der mehr als 8%ige Stimmenzuwachs der Frente Amplio innerhalb von nur 4 Wochen. Die unheilige Allianz nach der ersten Wahlrunde. Mit 39,1% zu 28,5% der Stimmen hatte Daniel Martinez den konservativen Luis Lacalle Pou in der ersten Wahlrunde vom vergangenen 24. Oktober besiegt. Trotz des mehr als 10%igen Vorsprungs fehlten ihm jedoch 0,9% zum Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen 40%-Hürde für den Sieg im ersten Durchgang. Was sich danach im Lager der 5 konservativen Parteien zusammenbraute, hatte für die Frente Amplio fatale Folgen. Der erklärte Neoliberale von der Colorado-Partei Ernesto Talvi erzielte 12,3% und der vom amtierenden Präsident Tabaré Vázquez entlassene und zwangspensionierte General Guido Manini Ríos 10,8% der Stimmen. Diese beiden riefen ihre Anhänger zur Unterstützung Lacalle Pous auf, der im Handumdrehen auf 51% des Stimmenpotenzials katapultiert wurde. Wahlbeobachter ironisierten vor der Stichwahl, ein Bündnis Lacalle Pous mit General Manini sei so unwahrscheinlich wie eine Allianz Sarkozys mit Le Pen, daher eindeutig abzulehnen. Der Vergleich hinkte. Hätte der als sogenannter moderater Konservativer bekannte Lacalle Pou auf die Stimmen des rechtsradikalen Militärs verzichtet, hätte er eindeutig die Wahl verloren. Zur Erinnerung. Wie die Nachdenkseiten seinerzeit berichteten, war der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee, Guido Manini Ríos, im März 2019 von Präsident Vázquez wegen Abschirmung des Folterers der Armee, Nino Gavazzo, fristlos entlassen worden. Gavazzo gestand, den Körper des ermordeten Tupamaro-Guerilleros Roberto Gomensoro 1973 in den Rio Negro geworfen zu haben. Die uruguayische Regierung schloss sich der Erkenntnis der Ermittlungsbehörden an, wonach Manini Rios den Mordfall gedeckt habe. Die Entlassung mehrerer Generäle um Manini Rios löste die schärfste Auseinandersetzung zwischen der Regierungspartei und den Militärs seit der Rückkehr Uruguays zur Demokratie Mitte der 1980er Jahre aus. Es gibt eine nicht zufällige Parallele zu Brasilien. In dessen Parlament bezeichnete der Abgeordnete und zwangspensionierte Hauptmann des Heeres, Jair Bolsonaro, seit 2003 die Regierungen der Arbeiterpartei PT, insbesondere die der ehemaligen Guerillakämpferin und Präsidentin Dilma Rousseff, als terroristisch. Deswegen konnten es die wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilten, pensionierten, aber auch im Dienst befindlichen Militärs niemals verkraften, dass sie seit 2005 von historischen Erzfeinden wie zum Beispiel dem ehemaligen Tupamaro-Guerillakämpfer José Pepe Mujica regiert und von der Justiz verurteilt und inhaftiert wurden. Eine Abrechnung mit der blutigen Vergangenheit in Uruguay, die im Vergleich mit der Entschlossenheit der Justiz im benachbarten Argentinien glimpflich ausfiel. Für die Militärs dennoch zu viel. Manini Rios gelang es, dem Aufruhr und Säbelrasseln mit der Gründung der rechtsradikalen Partei Cabildo Abierto, übersetzt offene Versammlung, Ausdruck zu verleihen. Diese vereinigte in den allgemeinen Wahlen vom vergangenen Oktober 11 der 99 Sitze der Abgeordnetenkammer und 3 der 30 Sitze im Senatsoberhaus auf sich. Eine Art in Anführungszeichen Bolsonaro-Syndrom und Unding für uruguayische Verhältnisse ziehen doch zum ersten Mal in der neuzeitlichen Geschichte des Landes rechtsradikale und erklärte Faschisten ins Parlament ein. Revanchismus und Ablehnung der sozialen Agenda. Mit einem 1,6-prozentigen Wachstum im Jahr 2018 hatte die uruguayische Wirtschaft einen 16 Jahre lang anhaltenden positiven Zyklus vollendet, dessen Hauptexportgüter nach wie vor Agrarprodukte wie Sojabohnen und Reis, ferner Rindfleisch, Fisch und Milchprodukte sind. Wie auch von den Nachdenkseiten mehrfach berichtet, bedeutete die 15-jährige Ära der Frente Amplio eine der erfolgreichsten Administrationen lateinamerikanischer Umverteilungspolitik. Nach Angaben der Entwicklungsbehörde der Vereinten Nationen für Lateinamerika, kurz CEPAL oder Social Panorama of Latin America, führte Uruguay mit einem 15-prozentigen Abbau der Armut bereits zwischen 2010 und 2014 die Rangliste jener Länder an, denen die größte Armutsbekämpfung gelungen war. 5 Jahre später attestierte die gleiche CEPAL, dass es Uruguay mit 2,7% Armenanteil an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2016 gelungen war, die Armut auf den niedrigsten Rang sozialer Ungleichheit in Lateinamerika zu drücken. Was also veranlasst die Hälfte der Wählerschaft Uruguays, gegen die Fortsetzung einer solch fortschrittlichen Sozialpolitik zu stimmen? Wenige Tage vor der Stichwahl veröffentlichte die Londoner BBC eine Umfrage mit Erklärungen für die angeblichen Gründe des Popularitätsverlustes der regierenden Frente Amplio. Demnach seien 3 Faktoren für die wortwörtlich Unzufriedenheit der uruguayischen Wählerschaft ausschlaggebend gewesen. Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums, das 2019 über 3% liegen sollte, jedoch nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds IWF kaum 0,5% erreichen werde, die Sorge um die öffentliche Sicherheit und der politische Verschleiß der Frente Amplio wegen, in Anführungszeichen, zu langer Machtausübung. Die Abkühlung der Wirtschaftskonjunktur hat allerdings sehr viel mit den schwachen Leistungen der Volkswirtschaften Brasiliens und Argentiniens unter Jair Bolsonaro und Mauricio Macri, den Hauptkunden Uruguays, zu tun. Die sprichwörtliche zu lange Machtausübung der Frente Amplio ist wiederum ein von den konservativen Medien des Landes über Jahre hinweg in Szene gesetztes Hindernis, bei dem selten oder nie ein Vergleich mit der ebenfalls seit 14 Jahren regierenden deutschen Bundeskanzlerin angebracht wäre. In Uruguay hingegen wurde der übliche und unredlich doppelt so hohe Standard verwendet. Die Sorge um die öffentliche Sicherheit ist wiederum ein berechtigtes Anliegen. Den Hintergrund bilden ernstzunehmende Angaben zur wachsenden Kriminalität. Nach Angaben des Innenministeriums stieg die Anzahl der Raubüberfälle mit Gewaltanwendung im vergangenen Jahr um 53% an, die Mordrate nahm um 45% und Diebstahl um 23% zu. Verglichen mit der Gewalt- und Diebstahlstatistik des übrigen Lateinamerika nimmt sich das bedrohliche Anwachsen der Kriminalitätsrate in Uruguay jedoch verhältnismäßig bescheiden aus. Die Frente Amplio-Administration betreibt allerdings seit 2018 eine energischere Verbrechensbekämpfung, jedoch nicht allein mit Polizeieinsätzen, sondern vor allem mit den Mitteln der Sozialpolitik und Aufklärung. Dies rief die Law-and-Order-Fraktion des konservativen Bürgertums, allen voran die Militärs unter Führung von General Manini Rios, auf den Plan und entpuppte sich als wahlentscheidende Parole. La Calle Pou und Manini Rios stellen beide die 15-jährige Regierungsagenda des in Anführungszeichen sozialen und rechtlichen Empowerments der Frente Amplio in Frage. Deren Gesetze zur Legalisierung der Abtreibung, zur Regulierung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Entkriminalisierung des Cannabis beschimpfen die Konservativen, wie auch in Brasilien von Bolsonaro und den Generälen, als Zerfall der Familie und moralischen Abstieg. Das ist die rechtsradikalen Militärs nicht bei bloßer Beschimpfung belassen, sondern zur Anwendung nackter Gewalt bereit sind, verdeutlichen Mordandrohungen gegen Wähler, die es wagen sollten, die Frente Amplio zu wählen. Dass General Manini Rios wiederum sich öfter mit dem zum Präsidenten avancierten Ex-Hauptmann Jair Bolsonaro und seinen Ministern traf, ihn als sogenannten Kommandanten Brasiliens feierte und er selbst als der in Anführungszeichen Bolsonaro Uruguays bezeichnet wird, erscheint La Calle Pou allerdings als unangenehme Liaison. Der potenziell neu gewählte Präsident Uruguays hatte bereits Ende Oktober Bolsonaros offene Befürwortung seiner Wahl als wortwörtlich unerwünschte Einmischung bezeichnet. Ein Anzeichen dafür, dass der Konservative offenbar nicht bereit ist, die Rolle eines Bollwerks oder gar einer Speerspitze Bolsonaros gegen die Regierung Alberto Fernández in Argentinien zu spielen. Er will Uruguay wahrscheinlich in die traditionelle Rolle des sogenannten Jongleurs mit Balanceakten zwischen zwei Rivalen zurückführen. Er wird damit auf einer, wenn auch wackeligen Souveränität des kleinen Landes bestehen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.